Endlich. In Deutschland ist Frühling. Zumindest meteorologisch. Politisch dagegen herrscht weiter Dauerfrost. Das Klima in der schwarz-roten Regierung ist eisig. Vor allem, wenn es um die großen Reformen geht. Bei fast allen Vorhaben blockieren sich SPD und Union gegenseitig. Und auch zwischen Politik und Industrie fröstelt es. Das Wort Reformstau ist in Deutschland längst mehr als ein Schlagwort. Es beschreibt einen Dauerzustand. Infrastruktur, Digitalisierung oder Sozialstaat. Vieles bleibt liegen, während der Problemdruck in fast allen Lebensbereichen wächst. Und während andere Länder Tempo machen, wirkt Deutschland wie festgefroren im Wartemodus. Die entscheidende Frage ist deshalb, haben wir bislang nur Zeit verloren oder sind wir schlicht unfähig zur Veränderung? Mutlos, schwarz-rot, gefangen im Reformstau. Das ist mein Thema jetzt bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und ich freue mich auf diese Gäste. Professor Claudia Kempfert, Wirtschaftswissenschaftlerin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Willkommen Ihnen beiden hier im Studio. Frau Professor Kempfert, die Stimmung in der Wirtschaft ist schlecht. Das Wachstum ist auch auf Sparflamme. Wenn Sie jetzt jungen Menschen, die sich in Deutschland bald eine Zukunft aufbauen wollen, erklären müssten, was gerade wirtschaftlich bei uns los ist, was würden Sie sagen?
Ja, wirtschaftlich haben wir einige Probleme, die derzeit zu bewerkstelligen sind. Und wir zahlen einen Preis auch der verschleppten Reformen und verschleppten Modernisierung. Das merken wir an der Infrastruktur, das merken wir am Bahnverkehr, das merken wir an der Digitalisierung. Und all das hat dazu geführt, dass wir wirtschaftlich nicht im Moment auf dem modernsten Pfad sind. Und im Moment ist die Wirtschaft da am sich nicht nach vorwärts bewegen und eher auf einem Pfad, dass wir hohe Energiepreise zu zahlen haben. Wir sind in einer schlimmen fossilen Energiekrise, die wir auch noch zu bewerkstelligen haben. Also da sind einige Probleme, die wir bewerkstelligen müssen, die wir schon ganz lange vor uns herschieben und in der Hoffnung, dass wir das bald geregelt bekommen.
Herr Zander, Frau Kempfert sagt, wir haben einige Probleme. Sie haben ein stärkeres Bild gewählt. Sie haben eine Bibelanalogie bemüht und haben gesagt, es gibt vier Plagen, mit der die Wirtschaft gerade zu tun hat. Sie haben gesprochen von den Steuern, Bürokratie, Sozialabgaben, Energie. Hat die Politik ihre Bibelanalogie verstanden? Und wie geht sie denn mit den Plagen jetzt um?
Also in der Tat sind es die vier Plagen, die Sie genannt haben. Wir haben ein Riesenproblem. In unserer Branche haben wir seit 2019 300.000 Arbeitsplätze verloren und wir haben noch einen Personalüberhang von 300.000. Wenn man unsere Produktion sieht und unsere Beschäftigung, dann sind 300.000 unterbeschäftigt. Und wenn wir nichts machen, verlieren wir auch noch diese Arbeitsplätze in Deutschland, was wir nicht akzeptieren wollen und können. Und dafür brauchen wir Reformen bei den Sozialabgaben, bei den Steuern, bei den Energiekosten und auch in der Bürokratie. Die Politik hat das verstanden. Das sagen ja alle, dass da was geschehen soll. Nur die Maßnahmen, die müssen jetzt schnell kommen.
Also einige Probleme, würden Sie sagen, ist untertrieben?
Ja, wir sind dramatisch zurückgefallen. Wir haben in der M&E-Industrie einen Rückgang ab der Produktion 2024 um 6,5%, 2025 um 1,1%. Dieses Jahr werden wir auch nicht wachsen, vielleicht 0,5% weniger, vielleicht 1,5% weniger. Das heißt, wir haben 3 Jahre kein Wachstum, es geht zurück. Das hatten wir seit dem Krieg noch nie. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann nimmt das Fahrt auf. Grundstoffindustrie ist noch schlimmer betroffen wegen der hohen Energiepreise. Und wenn wir nicht umsteuern, dann nimmt das ein ganz furchtbares Ende. Und deshalb ist es richtig zu sagen, wir haben hier vier Plagen.
Frau Kempfert, lassen Sie uns auf die Zahlen gucken, die Herr Zander gerade auch schon angesprochen hat. Viele Wirtschaftsforschungsinstitute, auch Ihres, haben ja das zu erwartende Wirtschaftswachstum quasi halbiert für das laufende Jahr und auch für das nächste Jahr. Ganz häufig wird immer gesagt, dass die Hauptursache eben die Energiepreise sind. Gibt es diesen so klaren Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung?
Ein Faktor sind die fossilen Energiepreise, die im Moment sehr, sehr hoch sind. Und das hat etwas mit den geopolitischen Risiken in der Welt zu tun. Wir haben einen Angriffskrieg im Iran. Wir haben noch immer den Ukraine-Krieg. Und wir haben gerade im Moment fossile Energiekrisen in der Welt, die enorm sind. Also der fossile Energiekrieg, in dem wir im Moment drin sind, der ist wirklich belastend. Und der lässt die Energiepreise nach oben treiben. Aber das ist nicht der alleinige Faktor. Wir leben in dieser Welt mit den verschiedenen Krisen, in dem wir im Moment drin sind. Das sind vor allen Dingen auch geopolitische Faktoren. Denken wir an die Trump-Administration, die auch Zölle eingeführt hat oder auch andere Krisen, die auch international eine große Rolle spielen, was der Wirtschaft auch noch zusätzlich schadet. Also neben den hausgemachten Problemen der fehlenden Modernisierung, dem Strukturwandel, in dem wir drin sind, aber auch dem Bedarf an Energiesparmaßnahmen, an dem Bedarf an erneuerbaren Energien, am Bedarf an wirklich Modernisierung und Infrastruktur, kommen auch noch andere Faktoren hinzu aus Europa und der Welt. Und denen muss man sich auch stellen.
Herr Zander, Sie haben gesagt, die Politik habe die Dringlichkeit verstanden, nur die Maßnahmen würden nicht stimmen. Zwei Maßnahmen hat aber die Bundesregierung jüngst verabschiedet. Eine ist die Möglichkeit für Unternehmen, steuerfreie Sonderzahlungen an die Mitarbeitenden zu zahlen. Mal Hand aufs Herz, was war Ihr allererster Gedanke, als Sie davon gehört haben?
Überraschung. Große Überraschung, weil wir das nicht bestellt haben. Und man muss sagen,
bestellt denn die Wirtschaft bei der Politik Maßnahmen?
Na, man kann Wünsche äußern und kann sagen, wir haben einen Bedarf da und da. Das machen wir jeden Tag, indem wir Interessen vertreten. Das macht die Gewerkschaft genauso. Wie sollen wir anders unsere Themen adressieren? Aber diese 1.000 Euro haben wir nicht bestellt, nicht erbeten. Sie sind Gott sei Dank jetzt auch in 2027 zahlbar. Das ist möglicherweise zahlbar. Die Wirtschaft soll es bezahlen, was die Politik beschlossen hat. Das ist schwierig. Und wir plädieren dafür, damit es wirklich eine Entlastung ist für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass man übertarifliche Leistungen und auch tarifliche Leistungen umwandeln kann in diese Prämie, also dass man 1.000 Euro Steuern abgabenfrei zahlen kann aus dem, was man sonst bezahlt. Das will die Politik noch nicht machen. Wir sind mitten im Gesetzgebungsverfahren. Aber wir haben uns das nicht gewünscht, weil das wieder den Eindruck erweckt, als wenn die Industrie, die Wirtschaft Geld hätte, das Geld hätte. Aber wir haben das nicht und jedes Unternehmen schon gar nicht.
Ich habe von dem auch frostigen Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft gesprochen. Der Kanzler hat das jetzt noch mal verteidigt, diese Maßnahme der steuerfreien Sonderzahlung. Hat der Kanzler denn noch das Vertrauen von Ihnen, von der Wirtschaft?
Ja, voll und ganz. Wir haben noch zwei Staatsmänner in diesem Land. Das ist der Bundespräsident und der Bundeskanzler, um das mal klar zu sagen. Wir sind in einer Riesenkrise. Ja? Und außenpolitisch läuft das sehr gut für Deutschland. Innenpolitisch, in den Reformen fehlt eigentlich das Mastermind dahinter. Der Kanzler kann sich nicht um jedes Thema kümmern. Als wir die Reformen hatten unter Schröder, saß im Kanzleramt ein gewisser Frank-Walter Steinmeier. Und wir hatten Wirtschaftsminister Wolfgang Clement. Und ich finde, auch diejenigen, die hinter dem Kanzler auf der Regierungsbank sitzen, müssen sich alle um die Reformen bemühen. Und das fehlt mir zu wenig. Jeder versucht seine Dinge, ja, aber mir fehlt das Konzertante. Da müsste es jemanden geben, der ein bisschen die Notenblätter auflegt, bevor das Konzert losgeht, bevor das Orchester spielt.
Das sollte wer anders als der Kanzler machen, das Konzertante?
Damals war es der Kanzleramtsminister, muss man klar sagen. Der Wirtschaftsminister hat auch sehr getrieben. Die waren aus einer Partei, vielleicht war es da leichter. Aber natürlich hat der Finanzminister Aufgaben, die Gesundheitsministerin bemüht sich, die Wirtschaftsministerin versucht, die Energiepolitik vom Kopf auf die Füße zu stellen. Mir fehlt das Konzertante. Es ist doch möglich, sich jede Woche in der Villa Borsig zu treffen und zu verabreden, was wir tun. Das ist doch nicht schwer. Ja? Jeder weiß doch, was nötig ist. Und das wünsche ich mir eigentlich. Dann zankt man sich auch mal. Bei Tarifverhandlungen machen wir das regelmäßig. Das ist nicht schlimm. Man ist da angespannt. Ja? Entscheidend ist, dass jede Woche was passiert. Und wenn Sie diesen Modus finden, bin ich gar nicht in Sorge. Aber wenn nichts passiert, dann wird es gefährlich.
Frau Kempfert, ich möchte mal zurück zu der steuerfreien Sonderzahlung. Was bringt eigentlich eine Maßnahme, von der man eigentlich wissen kann, dass es nicht wirklich auf Gegenliebe bei denen stößt, die ja am Ende das zahlen müssen?
Ja, das ist schwierig. Wir haben es ja gerade gehört. Also wenn es ein Teil der Unternehmen gar nicht ausbezahlt, das ist ja dann auch noch sehr ungerecht, weil das trifft dann eher Unternehmer oder es können Unternehmer zahlen, die vielleicht das im Moment leisten können und dann sind es durch Zufall Arbeitnehmer, die dort vielleicht arbeiten und andere nicht. Was ist denn mit den Selbstständigen? Was ist mit den anderen, die auch alle diese 1.000 Euro gerne hätten und dann bleibt es am Ende doch sehr ungerecht. Und insofern fände ich eine Maßnahme besser, die alle auch bekommen, die auch sozial gestaffelt sein kann, zum Beispiel ein Energiegeld oder auch ein Klimageld, welches man auszahlt, wo dann auch wirklich die Menschen in der Betroffenheit oder auch von den Unternehmen die Entlastung bekommen, die das wirklich notwendig oder nötig haben. Und hier ist es so, dass es dann so ein bisschen wishful thinking und am Ende wird es gar nicht gezahlt und das ist dann schon problematisch.
Bevor wir auf weitere Ideen und Maßnahmen kommen, die man ergreifen könnte oder vielleicht sollte, will ich mal bei denen bleiben, die jetzt ergriffen wurden von der Regierung. Es gibt ja eben noch die zweite Maßnahme, dass es den Tankrabatt ab dem 1. Mai geben soll. Davon würden ja alle profitieren, zumindest sofern sie Auto fahren, die, die nicht Auto fahren, nicht. Was halten Sie von dieser Maßnahme? Ist das gut, so eine direkte Entlastung zu machen?
Das ist beschlossen. Das wird jetzt zunächst 2 Monate laufen. Wir werden uns das angucken. Die Effekte sind natürlich begrenzt, wenn der Krieg weitergeht. Ja, und da sind ja schlimme Dinge zu befürchten. Dass die Bundesregierung Maßnahmen ergriffen hat, ist schon richtig. Aber die Frage ist, hält das auf Dauer? Und man muss natürlich gucken, der Iran-Krieg hat im Moment bewirkt die Gefahr, dass wir uns gar nicht mit den entscheidenden Stellschrauben beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit dem Spritpreis. Wir beschäftigen uns viel zu wenig mit der Frage der Sozialabgaben, mit der Steuerhöhe, mit der Frage der Energiekosten, jetzt nicht speziell bei Öl und Gas, sondern insgesamt in Deutschland. Und wir beschäftigen uns zu wenig mit Bürokratie. Wir gucken auf diesen einen Punkt, ja, da muss man sicherlich auch was machen. Und den Rest vergessen wir wieder. Und das ist das Schlechteste, was wir tun können im Moment.
Herr Zander hat gesagt, es ist beschlossen. Er hat jetzt nicht unbedingt gesagt, er findet es gut oder findet es schlecht. Jetzt auch mal wieder aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht betrachtet. Ist das eine Maßnahme, von der Sie sagen würden, dass sie was bringt? Weil anders als bei den steuerfreien Sonderzahlen muss ja hier der Staat wirklich Geld in die Hand nehmen. Da verzichtet er nur sozusagen auf Steuereinnahmen. Aber hier muss er sozusagen Steuereinnahmen ja ausgeben, die er ja eigentlich schon eingeplant hat, wenn er diesen Tankrabatt jetzt gibt. Geht es hier um Psychologie aus Ihrer Sicht oder wirklich um echte Effekte?
Na, ökonomisch und ökologisch ist ein solcher Tankrabatt nicht wirklich wirkungsvoll. Ökonomisch ist er teuer, Sie haben es gerade schon gesagt, 1,6 Milliarden kostet er und dann muss es bezahlt werden von den Steuerzahlerinnen. Wir wissen aus der letzten Energiepreiskrise, wo der Tankrabatt ja schon mal ausgezahlt wurde, dass er die Margen der Mineralölkonzerne eher erhöht hat. Wir haben schon jetzt eine jüngste Studie gesehen, wo das bei Benzin auch wirklich so ist, mit 6 Cent. Also dann ist es ein sehr teures Geschenk an die Mineralölkonzerne und bringt am Ende nicht so wirklich viel. Und Herr Zander hat es eben schon gesagt, es ist verpufft. Ja, wir haben ja die Krise nicht nur 2 Monate. Was ist denn in 2 Monaten? Wir können ja jetzt nicht dauerhaft subventionieren gegen eine fossile Energiekrise, die weltweit noch gerade erst am Anfang ist, dagegen ansubventionieren. Das werden wir nicht können. Insofern ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein, das ist nicht wirklich wirkungsvoll. Wir hätten uns da andere Maßnahmen gewünscht.
Wäre es effektiver gewesen, Herr Zander, wenn man das Geld genommen hätte und beispielsweise für preiswerteren Industriestrom eingesetzt hätte? Weil es ist ja fast eine Binse, dass wenn es der Wirtschaft gut, dann geht es zumindest tendenziell in allen auch besser.
Also die Unterstützung der Autofahrerinnen und Autofahrer ist doch an sich eine gute Sache. Vielleicht hätte man die Steuern senken können, anstatt was zu bezuschussen, ja. Ich will jetzt nicht sagen, Industriestrompreis, wir nehmen das Geld und senken damit die Industriestrompreise. Die sind viel zu hoch. Wir sind bei 20 Cent. Die Amerikaner liegen bei 6 bis 8 Cent, die Chinesen bei 10. Ja? Da ist natürlich ein Riesenthema. Aber kalt zu sagen, alles für die Industrie und der Autofahrer haben Pech gehabt, das ist auch schwierig. Dass der Staat was macht, ist in Ordnung. Aber die Frage ist eben, was passiert, wenn der Krieg lange geht, wenn wir noch mehr Druck da verspüren. Und da würde ich dafür plädieren, sich auf die Kernfragen der Reformen zu werfen und diesen Iran-Krieg mit seinen Auswirkungen nicht in den Kern der Betrachtung zu ziehen. Das ist ein schwieriges Thema, wir müssen uns drum kümmern. Aber die Reformen in den 4 genannten Themen, die müssen her. Das ist das Entscheidende.
Frau Kempfert, wir sind bei der Frage, wie kann man der Wirtschaft helfen? Und klar, man muss auch die ganzen großen Linien im Blick haben. Aber jetzt aktuell geht es ja der Wirtschaft so, wie es ihr geht. Bräuchte man so etwas wie einen Industriestrompreis?
Na, wir haben ja so etwas Ähnliches wie einen Industriestrompreis, denn es sind ja gerade die stromintensiven Unternehmen, die ja schon Spezialtarife bekommen, viele Ausnahmen, gerade für die Bereiche, die sehr stromintensiv sind.
Aber der Vergleich, den Herr Zander gerade angebracht hat,
naja, das würde ich jetzt nicht gegeneinander ausspielen. So. Also die Industrie, der muss man helfen, da bin ich schon dabei, aber nicht über einen Industriestrompreis, sondern über gezielte Unterstützung für die Transformation. Weil wir müssen ja immer gucken, wir schieben jetzt die Probleme ja schon lange vor uns her. Die deutsche Industrie hat auch ein Modernisierungsstau, genau wie die gesamte deutsche Branche insgesamt oder die gesamte deutsche Wirtschaft insgesamt. Uns fehlt die Digitalisierung. Wir sind nicht schnell genug bei der KI. Wir sind bei dem Bahnausbau nicht schnell genug. Wir haben so viele Dinge verschleppt. Und deswegen ist es wichtiger, dass man da modern wird und auch bessere Bildung, mehr Frauen in das Erwerbsleben hineinbekommt. Also all diese Faktoren, die uns auch helfen würden, das alles auf breitere Füße zu stellen. Wir haben einen Fachkräftebedarf, der riesig ist. Da muss es um Umschulung gehen für den Strukturwandel, der gerade stattfindet, um dann auch die Wirtschaft zukunftsfähig zu machen. Weil die nächste fossile Energiekrise kommt bestimmt. Darauf müssen wir uns vorbereiten und auch die entsprechenden Antworten finden.
Dann will ich mal den Punkt aufgreifen, Herr Zander. Was ist denn dann jetzt die Erwartungshaltung der Wirtschaft, dass man sozusagen diese großen Fragen angeht, die Sie genannt haben, die Frau Kempfert genannt hat, oder dass man eben doch mit dem ja jetzt gerade drängenden Problem, nämlich der Situation am Öl- und Gasmarkt, fertig wird. Also was erwartet die Wirtschaft jetzt konkret?
Also, ich kann nur für die M&E-Industrie sprechen, die ist an diesem Standort nicht mehr preislich wettbewerbsfähig. Wir haben Sozialabgaben, die jetzt bei über 42% liegen. Und wenn wir nichts machen, sind wir im Worst-Case-Szenario in 10 Jahren, das ist übermorgen, bei 53%. Mittlerer Verlauf sind 50%. Ja? Also Sie müssen noch mal 4% vom Brutto abgeben als Arbeitnehmer. Und die Unternehmen müssen noch mal 4 Prozentpunkte aufs Brutto drauflegen. Dann sind wir absolut nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir haben ein Steuerproblem mit der Steuerbelastung. Die OECD hat es gerade wieder bekannt gegeben. Wir sind hinter Belgien das am stärksten belastete Land, auch mit Steuern. Das müssen wir regeln. Die Körperschaftssteuer muss ab 27 runter auf 10%. Wir haben wirklich eine Überbelastung an Steuern. Wir haben bei den Energiepreisen brauchen wir sicherlich mehr Energieträger oder zumindest mehr Energieproduktion. Ich finde, dass wir den Industriestrompreis bis zu dem Zeitpunkt auch brauchen. Und wir haben mit Bürokratie haben wir auch ein Riesenproblem. Und das muss jetzt passieren. Wenn wir das nicht ändern, wird hier nicht investiert, unser Kapitalstock veraltet. Wir haben die alten Fabriken. Dann müssen die alten Fabriken in Deutschland mit neuen Fabriken im Ausland konkurrieren. Was wird das Ergebnis sein? Wir fallen weiter zurück. Und deshalb sind die Punkte für mich viel wichtiger, als ob man jetzt einen Tankrabatt 2 Monate, 4 Monate oder 6 Monate macht. Wenn wir die Wirtschaft nicht stabilisieren über vernünftige Rahmenbedingungen, wird es bitter.
Es sind viele Maßnahmen, die Sie aufgezählt haben, die da gemacht werden müssen. Der Kanzler hat das jetzt auch noch mal gesagt, dass er sich nicht daran erinnern würde, dass mal so viele Reformen zur gleichen Zeit fällig waren. Man muss aber trotzdem irgendwo anfangen. Wo sollte man denn bei den genannten Maßnahmen anfangen? Also müsste man nicht vor allem den Punkt, Sie haben es genannt, mehr Energieträger zu schaffen, müsste man nicht sozusagen den Punkt der Energieabhängigkeit, den wir in Deutschland sehen und der uns gerade natürlich vor massive Probleme stellt, als erstes angehen?
Das dauert ja lange. Gaskraftwerke zu bauen, wie man sich auch unter Habeck ja verständigt hatte, was Reiche ja fortführen will, gibt natürlich viel Gezank um die Details, dauert lange. Die Frage, ob wir in kleinere Atomkraftwerke einsteigen, wird gezankt, aber das dauert auch lange. Aber im Grunde müssen wir das Energieangebot in Deutschland erhöhen. Das weiß hier jeder. Also wir können doch nicht die einzige Volkswirtschaft in der Welt sein, die glaubt, mit weniger Energie auszukommen. Aber es scheint ja einige immer noch zu geben, die glauben, das funktioniert. Das wird aber in der Deindustrialisierung enden. Ich finde aber genauso wichtig, dass wir das Steuerniveau absenken. Es sind zu hohe Steuern. Fördert auch nicht die Leistungsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, wenn sie totfiskalisiert werden. Und bei den Sozialabgaben sehe ich auch Riesenprobleme, viel zu hoch.
Wir kommen auf die Steuern noch zu sprechen, Herr Zander, versprochen. Bleiben wir aber einmal bei den Energien und bei den Energieträgern, von denen Herr Zander gesagt hat, wir brauchen einfach mehr, wir brauchen möglicherweise genauso viel oder mehr Energie, um das Industrieland zu bleiben, als dass wir ja groß geworden sind, Frau Professor Kempfert. Würden Sie erstmal die Analyse auch teilen, ja, dass man sagt, man kann nicht mit weniger Energie?
Nein, wir brauchen sehr viel mehr Energie, aber interessant ist, dass in der Aufzählung fehlt, sind die erneuerbaren Energien, die wir sehr viel schneller ausbauen können. Die Windenergie, die Solarenergie auf die Dächer, nachhaltige Biomasse, Geothermie, die Liste ist ja lang. Die Gaskraftwerke, wenn die zugebaut werden, wirken nicht strompreissenkend, sondern sie erhöhen eher den Strompreis, was daran liegt. Wir haben in Deutschland ein sogenanntes Merit-Order-Prinzip, das heißt, dass das teuerste Grenzkraftwerk bestimmt den Strompreis. Das ist in erster Linie ein Gaskraftwerk. Die Gaspreise explodieren. Wenn wir jetzt so viele Gaskraftwerke zubauen, erhöht sich der Strompreis sogar noch. Die Strompreise an der Börse sinken nachweislich mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Ohne den Ausbau der erneuerbaren Energien wären die Strompreise sogar noch höher. Also alle, die sich niedrigere Strompreise wünschen, sollten auf erneuerbare Energien setzen. Und die kleinen Atomkraftwerke, die Sie genannt haben, das ist völlige Zukunftsmusik. Also da kann man noch Jahrzehnte drauf warten. Und auch das ist enorm teuer. Also da wundere ich mich so, dass in der Aufzählung dann die billigsten Varianten fehlen. Aber mehr Energiebedarf wird ganz sicher benötigt. Ganz abgesehen davon, dass wir auch sparsam mit Energie immer umgehen müssen. Die Energieeffizienz dürfen wir nie vergessen. Aber das tut die Wirtschaft sowieso.
Gehen wir die Frage weiter. Warum haben die Erneuerbaren in Ihrer Aufzählung gefehlt?
Die finden sowieso statt. Aber die Frage ist wirklich, ob wir uns in dem Umfang den Zubau leisten können. Darüber wird auch gestritten, wie Sie ja wissen. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, bisher ist die Strategie zu sagen, wir kommen jährlich mit weniger Energie aus. Das ist, was die Versorgungssicherheit angeht. Und was den Zusammenhang zwischen Energiezuwachs, Energiebedarf, Wachstum und Wohlstand angeht, verrückt. Da müssen wir ein bisschen umsteuern. Und da man alles nicht über erneuerbare Energien wird machen können, muss man eben auch andere Sachen machen. Ich weiß, dass Gaskraftwerke teuer sind. Und natürlich würde man, wenn man die Preise jetzt sieht, auch vielleicht davor zurückschrecken. Aber auf Dauer brauchen wir verlässliche Energie. Wir können nicht der Industrie sagen, Freitag gibt es keinen Strom. Das funktioniert nicht.
Nee, das wird es ja auch nicht. Also, ja. Aber mit Windenergie und Solarenergie in der Kombi und Batteriespeicher kommen Sie schon mal ganz gut klar. Wir haben im Moment 500 Gigawatt Batteriespeicher in der Pipeline. Das ist gigantisch viel. Die im Moment nicht ans Netz gelassen werden oder nur sehr schleppend und sehr langsam. Die Antwort muss auch sein, Speicher, Zwischenspeicher, Batteriespeicher oder auch die Elektromobilität inklusive Speicher plus die Flexibilität, die wir auf den dezentralen Ebenen brauchen, wo es um die Elektronik geht, wo es um Software geht, wo es auch darum geht, zu elektrifizieren, was möglich ist. Und da wird man einen höheren Strombedarf haben, den man aber auch sicher herstellen kann mit den Komponenten, die es heute schon gibt, die im Übrigen Ihre Wirtschaft in hervorragender Art und Weise bereitstellt.
Wir bauen alles.
Das weiß aber, ich. Aber das können Sie doch mal aufzählen. Das wird uns doch helfen.
Was ich sagen will, ist, China baut alles aus. Kohle, Atom, Gas weiß ich nicht, aber auch Erneuerbare. Die vertrauen auf einen Mix. Und wir sollten auch ein bisschen flexibler sein. Nur erneuerbare Energien wäre mir zu unsicher. Aber natürlich wird da viel passieren und ist auch schon viel passiert. Die Rekordmeldungen sind ja auch immer verkündet worden. Aber wir können uns nicht einseitig nur auf die Erneuerbaren werfen. Ich glaube, das wird schiefgehen.
Was ist mit dem Punkt, Frau Kempfert, dass man tatsächlich sich vielleicht zu sehr fokussiert auf eine bestimmte Form von Energieproduktion? Muss man nicht tatsächlich sagen, man braucht den Mix, um sich auch weniger angreifbar zu machen?
Ja, der Mix ist ja da. Also mit Windenergie, mit Solarenergie, mit nachhaltiger Biomasse, mit Geothermie, mit Batteriespeicher, mit Flexibilisierung, mit der Elektromobilität, die dezentral mit reinkommt. Das sind alles die Komponenten, die die Versorgungssicherheit stabilisieren. Und wenn Sie China ansprechen, China geht ganz gezielt in Richtung Elektromobilität, ganz gezielt in Richtung erneuerbare Energien. Klar, es ist ein Riesenland, die haben im Moment einen hohen Bedarf. Gar keine Frage. Aber für Deutschland, gerade wenn wir billiger werden wollen, bietet es sich an, schnell die erneuerbaren Energien schneller auszubauen, um auch preiswerter zu werden, um diese Komponenten zu haben. Nur dann werden wir wirklich wettbewerbsfähig und modern, wenn es auch in Richtung Infrastruktur geht, auch in Richtung Digitalisierung. Das gehört alles zusammen.
Herr Zander, vielleicht können Sie uns bei einem Punkt mal mitnehmen. Sie haben gerade zu Recht gesagt, man kann natürlich nicht der Industrie sagen, jetzt gibt es am Freitag Vormittag besonders viel Windkraft und die Sonne hat auch geschienen und es ist ganz viel Strom sozusagen im Netz und jetzt produziert man, das geht nicht. Warum drängen die Unternehmen nicht viel stärker darauf, dass man sagt, dass man jetzt vor allem die Möglichkeiten für die Speicherung von Energie ausbaut? Der Kanzler hat auch jüngst zu Recht gesagt, dass er mit Frau Reiche übereinstimmt, dass er sagt, er möchte nicht für etwas zahlen, wo man dann eine Überkapazität an Strom produziert, die man nicht benutzen kann. Aber warum ist das Problem, dass man zu viel Strom hat und nicht das Problem, dass man es nicht vernünftig speichert?
Speicher mögen ja eine Lösung sein. Bloß wenn wir Zubau haben, ja, der gar nicht abgerufen wird, was wir ja auch gesehen
haben. Bei Speichern oder bei Energie?
Bei Energie, ja.
Dann haben Aber ist das Problem die Energie oder sind das Problem die fehlenden Speicher?
Speicher. Die Begründung ist jetzt der fehlende Speicher, der genannt wird. Aber auch der Zubau kostet extrem viel Geld. Und die Versorgungssicherheit ist bei den erneuerbaren Energien eben in dem Maße noch nicht so gesichert. Das sehen wir ja. Die Kraftwerksstrategie mit Gaskraftwerken ist ja auf dem Markt. Das hat sich auch nicht Frau Reiche ausgedacht, das hat sich Herr Habeck ausgedacht. Und man muss bitte ein bisschen das Mix sehen. Und ich würde den Hinweis von Frau Reiche ernst nehmen, dass sie sagt, wir müssen ja auch bezahlen, wenn wir das alles aufbauen. Ja? Und sie will eben etwas zurücknehmen, etwas weniger die erneuerbaren Energien, weniger schnell ausbauen. Und ich finde, darüber ist wirklich nachzudenken, denn wir brauchen parallel die Gaskraftwerke. Es war ein Riesenfehler, Atom abzuschalten. Ein Riesenfehler hätte man nie machen dürfen. Nie machen dürfen. Das fällt uns jetzt extrem auf die Füße. Und man muss gucken, überall auf der Welt werden Atomkraftwerke gebaut. Nur wir machen es nicht. Das ist fahrlässig. Ich weiß, dass das Geld kostet. Ich weiß, dass das Zeit kostet. Aber wenn die ganze Welt Atomkraftwerke baut, massiv, ja, und wir nicht, dann muss ich mal sagen, wer ist der Geisterfahrer?
Nein, die ganze Welt baut nicht Atomkraft, aber das bringt uns jetzt ein bisschen weg, weil das ist eine Gespensterdebatte von gestern. Ich würde gerne noch mal Ihre Frage aufgreifen mit der Flexibilisierung und auch den Möglichkeiten, die wir hier haben. Weil wenn wir jetzt diese Flexibilisierung ermöglichen mit den erneuerbaren Energien, den Speichern, können wir auch eine Versorgungssicherheit gewährleisten, ohne dass wir sofort jetzt lange auf neue Kraftwerkskapazitäten warten müssen, sondern die erneuerbaren Energien können schnell zugebaut werden, die Speicher können schnell ans Netz. Und dann haben wir auch diese Netzengpässe, die Frau Reiche ja zu Recht anspricht, können wir damit vermindern. Und wir können auch systemdienlich und netzdienlich das Konzept so ausbauen, dass diese Kosten gesenkt werden, von denen Sie zu Recht sprechen. Aber es gibt neueste Studien, die zeigen, dass diese dezentralen Lösungen inklusive dezentraler Speicher und Optimierung und Flexibilisierung, auch Digitalisierung, wo ja auch Ihre Branche so wichtig ist, dass das dazu führt, dass die Systemkosten massiv gesenkt werden können. Ich glaube, dass es hilfreich wäre, dass man auch diesen neuen Konzepten sich einfach mal stellt und da auch die Chancen drin erkennt, ohne dass man es irgendwie ideologisch abstempelt.
Ich finde die Gespensterdebatte trotzdem noch mal ganz...
Das ist ideologische Abstempelung, was sonst?
Ich finde sie trotzdem noch mal ganz spannend, ob das ideologische Abstempelung ist, weiß ich nicht. Aber ich finde sie insofern interessant. Sie sagen ja, Herr Zander, dass man Geld in die Hand nehmen muss, um die Energiekraftwerke zu bauen. Dass man auch Geld in die Hand nehmen muss, um Gaskraftwerke zu bauen. Mhm. Sie sagen gleichzeitig, man muss Geld in die Hand nehmen, um die Speicherkapazitäten aufzubauen.
Das hat Frau Kempfert gesagt.
Na, das haben wir aber ja auch gesagt, ne? Das kostet Geld. Das war ja Ihr Argument gegen die Batteriespeicher. Ja. Was ich nicht verstehe, ist, wenn man jetzt als Wirtschaft doch vor allem das Interesse nicht nur der Energie Sicherheit haben will, dass man sie jeden Tag und zu jeder Zeit bekommt, sondern dass man auch eine Energiesicherheit bei der Versorgung hat, sich nicht abhängig macht von Dritten. Man würde doch aber abhängig werden bei Uran und man würde abhängig werden bei den Gaslieferanten. Müsste es nicht eigentlich im ureigensten Sinne gerade der Industrie sein, dass man gerade sagt, man braucht eben die in Deutschland produzierte Energie viel stärker als die Energieträger, wo man sich abhängig macht?
Also, wir haben zu hohe Strompreise. Strom ist aber nur ein Energieträger am Ende. Ja? Man wird auch andere Dinge brauchen. So schnell wird der Umstieg ja nicht laufen. Das ist ja klar. Das wissen wir beide. Und die Kosten sind aktuell zu hoch. Wir würden natürlich Investitionen in die Energiewirtschaft, in die Kraftwerke und so weiter sehr positiv sehen, ja, aber es muss vorangehen, ja. Kohle soll ja abgeschaltet werden, zeitnah, ja. Haben wir dann genug Gaskraftwerke, um zu verhindern, dass wir plötzlich gesagt bekommen, wir dürfen nicht produzieren? Wird das passieren? Gibt es die Sicherheit für uns? Das sind die Fragen, die Industrie umgeht. Und wenn das nicht gesichert ist, ja, dann ist das nächste Abschalten, was wir uns wahrscheinlich nicht werden leisten können. Klimapolitisch kann man das rauf und runter diskutieren. Aber wenn wir in Deutschland nicht mehr zu Tag- und Nachtzeiten produzieren können, weil wir keine Energie haben, ja, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, dann ist das doch ein dramatischer Befund.
Aber Sie haben ja recht. Also da stimme ich Ihnen ja vollkommen zu. Aber das heißt es doch nicht nur, weil man auf Solar- und Windenergie und Batteriespeicher oder temporäre Speicher, nachhaltige Biomasse, Ausmaße. Man kann die Kraftwerke.
Bitte.
Ja, aber Sie doch. Dann haben Sie eine Versorgungssicherheit. Und dagegen spricht doch dann überhaupt gar nichts. Dann weiß ich gar nicht, warum Sie dann auf so teure Technologien gehen wollen, die das Ganze doch dann eher wieder verzögern und teurer machen.
Wenn ich das sagen darf. Wir haben nach der Abschaltung der Atomkraft viel mehr Strom aus dem Ausland beziehen müssen, um das, was wir brauchen.
3% mehr.
Ja, sorry. Der Punkt ist der, wer garantiert uns denn, dass nach Abschaltung von Kohle, die ja dauerhaft Strom produziert, ja, dass uns nicht dasselbe passiert.
Das versuche ich Ihnen gerade zu vermitteln, dass das geht. Und die Wissenschaft ist ja sehr deutlich. Ich gebe Ihnen die Studien, ich zeige Ihnen das alles mal. Ich erkläre Ihnen das auch mal alles durch.
Wir haben es leider anders erlebt.
Ja, aber das können wir ja vorbereiten. Ich bin aber bei Ihnen. Sie haben einen Punkt. Natürlich muss es darum gehen, dass die Wirtschaft dauerhaft Strom und Energie hat und auch preiswert. Und genau die Szenarien versuche ich gerade Ihnen zu vermitteln. Und das geht auch und das kann auch funktionieren. Und die Komponenten, die wir dafür brauchen, die produziert auch noch seine Branche. Also ich glaube, besser geht es doch eigentlich
gar nicht. Aber den Punkt, muss man den nicht wirklich auch richtig ernst nehmen? Was, glaube ich, jetzt Hanna ja auch versucht zu sagen, ist, dass das Vertrauen weg ist der Unternehmen. Und man muss es ja immer wieder sagen, die Unternehmen müssen erstmal das Geld verdienen, dass man und die Mitarbeitenden natürlich, dass man dann auch für eine Transformation investieren muss, dass die Wirtschaft das Vertrauen möglicherweise in die Politik verloren hat, weil sie eben in den vergangenen Jahren dann doch erlebt hat, dass es gerade auf Kosten der Unternehmen geht. Also muss man da nicht auch sagen, man macht jetzt beispielsweise mal eine Pause bei den Klimazielen und sagt, pass auf, wir geben euch die Sicherheit, damit ihr das Vertrauen habt, auch eure Geschäfte machen zu können.
Also den ersten Punkt trage ich sofort mit. Ich verstehe das voll, dass die Unternehmen sagen, wir haben das Vertrauen auch in die Politik verloren, weil da gab es viel Zickzackkurs, es ist auch viel Unkenntnis da, es gibt irgendwie auch ja nicht die eindeutigen Signale, in eine bestimmte Richtung zu gehen, aber die Antwort darf ja nicht heißen, immer dieses Ausspielen, Klimaschutz gegen Wirtschaft, das geht doch beides ineinander. Weil wenn wir doch jetzt ernsthaft mal das Problem diagnostizieren, sind das die fossilen Energien. Und der Weggang von fossiler Energie, das mögen Sie jetzt Klimaschutz nennen, ich nenne das Stabilisierung der Wirtschaft, weil wir uns unabhängiger machen von den geopolitischen Risiken, von den Kostenschocks und weil wir auch noch gleichzeitig die heimische Wirtschaft stärken. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Wertschöpfung massiv nach oben geht, wenn wir investieren in die heimische Wirtschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das einmal auseinander dividieren und auch wirklich sehen, es bringt enorme wirtschaftliche Chancen. Aber dass die Politik da nicht Zug hält und da auch immer hin und her macht und Hü und Hott und dies wieder und das wieder, das verstehe ich komplett. Und dass die Wirtschaft da einen Punkt hat, verstehe ich auch. Und ich würde da gerne die Wissenschaft an der Seite der Wirtschaft sehen, das auch besser zu begleiten.
Ich würde gerne hinter dem Thema Energie und Energieträger ein kleines Punkt zumindest für die Sendung machen, weil ich ja versprochen habe, ich möchte auch noch mal auf die Steuern zu sprechen kommen. Auch da ist ja der Hilferuf der Wirtschaft relativ laut und eindeutig. Was braucht es denn jetzt genau, um den Abfluss von Kapital ins Ausland zu verhindern? Sie haben gerade schon ein Beispiel genannt. Sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, dass die Körperschaftsteuer auf 10% sogar sinken solle. Die bisherigen Pläne sehen vor, dass es sie auf 25%, glaube ich, sinkt. Reicht nicht.
Nein, anders. Es ist verabredet in der Koalition, steht auch im Gesetzblatt, dass man ab 28 in Prozentpunkten runtergeht auf 10%. Und das könnte man ab 1. Januar 27 in einem Rutsch machen. Das ist einfach ein wichtiger Punkt, wenn Investitionen überlegt werden weltweit. Und da müssen wir uns eben mit anderen Standorten messen. Ja, und da sind wir wirklich an der Spitze von den Werten. Das ist nicht meine Erfindung, OECD, vor kurzem Studie. Und das könnte man machen. Es gibt die Diskussion über die Entlastung der kleineren und mittleren Einkommen. Es geht die Frage, wann setzt der Spitzensteuersatz ein? Die Frage ist, was machen wir mit dem Soli, mit der letzten Hälfte? Das sind Themen. Am Ende, und das hatte ich ja schon angesprochen, muss man das Gesamttableau sehen. Für was haben wir Geld? Wo wirken die Reformen am meisten? Und es würde für Investitionen eine Menge bringen, wenn man die Körperschaftssteuer ab 1. Januar 27 absenken würde. Nun werden die Inhaber
auf einen Schlag.
Auf einen Schlag dann. Jetzt werden die Inhaber von Personengesellschaften sagen, wo bleibt meine Entlastung? Ja, die werden sagen, die Körperschaftssteuer, ich will jetzt nicht.
Und gleichzeitig sagen sie auch, der Spitzensteuersatz, so, der würde die
da wäre, treffen. Weil die Masse der Solizahler, die es noch gibt, die Hälfte des Soli gibt es ja immer noch, sind die Inhaber von Personengesellschaften. Die Handwerker, die Kaufleute und so weiter. Und die würde man mit der Abschaffung der zweiten Hälfte des Soli entlasten. Hätte eine Wirkung. Das wäre denkbar.
Aber ja, keine Sorge dann, weil Sie es gerade selber jetzt auch in den Zusammenhang gebracht haben. Also Körperschaftssteuer runter, möglicherweise aber Spitzensteuersatz hoch und dann aber die Personen, Gesellschaften entlasten über den Soli.
Das kostet Geld, das ist so. Der Vorschlag der Abgeordneten Dorn und Buri, junge Leute, die aber sich hingesetzt haben und was erarbeitet haben, ist so schlecht nicht. Aber wenn man da ein Element rausbricht, dann wird das nichts werden. Wenn man den Soli lässt, ist das ganze Konzept unattraktiv. SPD ist sehr kritisch, haben wir vernommen. Die Union ist ein bisschen geschüttelt, dass plötzlich junge Leute mal einen Vorschlag machen. Aber es ist eigentlich gut. Es ist gut für die Debatte. Und das wäre ein Konzept, mit dem man, wenn es insgesamt umgesetzt würde, zum Beispiel besser leben könnte als mit dem, was wir jetzt haben. Es geht um Entlastung, ja. Ich meine, wir sind wirklich an der Spitze weltweit. Und mehr noch den Leuten wegzunehmen und zu sagen, seid zufrieden mit den Leistungen, die ihr habt, das wäre, wenn das alles so toll wäre im Land, vielleicht noch machbar. Aber wir haben ja auch Bedarfe. Frau Kempfert hat ja die ganze Zeit die Lücken aufgezeigt hier. Also so wird das nicht funktionieren.
Frau Kempfert, würden Sie da mitgehen oder würden Sie sagen, auch um das Ganze besser zu steuern, sollte man eben nicht nur auf die Steuern gucken, sondern eben auch vielleicht noch mal stärker die Superabschreibungen in den Blick nehmen, weil man da ja dann, auch wenn es keine Steuersenkung ist, aber man kann sozusagen eine Entlastung bei den Unternehmen herbeiführen, dann aber noch als Staat ein bisschen gezielter sagen, wofür es eben diese Sonderabschreibung
gibt. Genau, letzteres fände ich auch interessant, dass man diese Superabschreibung ermöglicht, damit man auch mehr steuern kann. Und ich bin ganz dabei, also die Unternehmen sollten auch entlastet werden. Man sollte ihnen auch helfen, auch in Richtung Modernisierung, weil der Kapitalstock ist in Deutschland veraltet. Da muss es ja auch Möglichkeiten geben und es gibt einen Fachkräftebedarf. An der Stelle würde ich auch noch mal einen Punkt sagen. Ich weiß, wir sind jetzt bei Steuern, aber wir brauchen dringend Fachkräfte in diesem Land. Und das hilft der Branche auch, wenn Sie Handwerker ansprechen, wenn Sie Bäcker ansprechen, wenn Sie die alle ansprechen. Auch die gesamte Energiewende. Wir haben einen Bedarf von 560.000 Fachkräfte, die allein die Energiewende braucht. Die müssen ausgebildet werden. Und da hat der Staat aus meiner Sicht eine Riesenaufgabe mit Umschulung, mit zusammen mit den IHKs das voranbringen. Das würde der Wirtschaft auch enorm helfen. Da brauchen wir dringend, dringend Menschen. Mehr Frauen in den Erwerb, die besser bezahlen, weniger Teilzeit. Auch solche Lösungen müssen dringend ran, jenseits dessen, dass man jetzt finanziell unterstützt.
Jetzt hat der Zander gerade schon einen Vorschlag gemacht, ich sage mal nicht ganz Vorschlag, aber hat den Spitzensteuersatz ins Spiel gebracht, was ja sozusagen eine gewisse Mehreinnahmen auf der anderen Seite ins Spiel bringen könnte. Die SPD ist jetzt noch mal einen Schritt weiter gegangen und hat davon gesprochen, ob man nicht tatsächlich auch wieder mehr Schulden machen muss aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht. Das müsste doch eigentlich ein Tabu momentan sein, neben den ganz vielen Steuern, die wir ja gerade, also zusätzlichen Schulden, die wir gerade erst beschlossen haben.
Ja, also ich bin auch immer dafür, dass man erstmal da guckt, wo man Ausgaben reduzieren kann. Wir haben auch noch immer viele fossile Subventionen, wo man auch mal runter könnte oder viele Ausgaben, wo man sparen kann. Aber grundsätzlich gesehen, in einer solchen fundamentalen Krise, in der wir im Moment drin sind, der größten fossilen Energiekrise, in der wir je waren, wird man nicht drumherum kommen, dass investiert werden muss, und zwar massiv. Und
aber wo kommt das Geld her?
Wir schieben das schon seit Jahrzehnten vor uns her. Genau, und dann wäre auch klar, ich weiß, das ist ein Tabu-Wort, wenn man sagt, noch mehr Schulden oder Schulden aufnehmen. Aber grundsätzlich gesehen muss der Staat auch mal mit dem klarkommen, was er hat. Aber er muss auch investieren. Und das ist der Punkt, dass man da auch entsprechend mal auch an Punkte ran muss, wo man sparen kann und auf der anderen Seite mehr Geld auch aufnehmen, um zu investieren. Hat sich die Regierung auch vorgenommen. Es gibt ja auch Vorgaben, zu denen man sich verpflichtet hat, da zu modernisieren. Und das muss auf jeden Fall passieren.
Noch mehr Schulden, da müssen sich ja bei Ihnen die Nackenhaare aufstellen. Das kann nicht im Interesse der Wirtschaft sein. Vielleicht können Sie uns noch mal den Zusammenhang erklären. Warum ist sozusagen ein belasteter Staatshaushalt für Unternehmen auch eher etwas, was ein Klima schafft, wo man nicht so gerne investiert?
Also wenn ich mal die Unternehmenssituation in einer Krise beschreibe, ist doch klar, das Unternehmen ist in der Krise und dreht jetzt jeden Stein um und versucht zu sparen, um Geldmittel freizukriegen und mit diesen Mitteln zu investieren. Ja? Das ist der erste Schritt, den jedes Unternehmen macht, bevor es höhere Kredite sich besorgt bei der Bank. Ja? Die Bank wird auch sagen, wie sieht das aus? Was machst du denn in deinem Unternehmen, bevor du höhere Kreditlinien willst? Der Staat sagt, ja, wir können ja Schulden aufnehmen. Wir werden das schon ohne eine signifikante Einsparung hinbekommen. Das kann nicht funktionieren. Und da warte ich schon, dass bevor man sagt, wir brauchen mehr Geld, dass man mal alles durchguckt. Ja. Und da ist natürlich sehr viel, was man anfassen könnte. Ja, der Finanzminister muss das leisten. Das ist ein harter Job, mit den anderen Ministern die Dinge, Ministerinnen und Ministern zu regeln. Aber das muss er hinkriegen. Und wenn dann noch Geld fehlt, dann kann man der Öffentlichkeit auch guten Gewissens sagen, wir haben noch eine Lücke. Aber bevor man nicht angefangen hat, signifikant zu sparen, ist das ziemlich sportlich. Und das versteht wirklich keine Unternehmerin, kein Unternehmer versteht, dass man erst wieder mehr Geld aufnehmen will. Niemand.
Sparen heißt aber immer, man muss es ja jemand wegnehmen.
Ja, aber was ist nur wichtig? Ist es wichtig, die Reform zu bezahlen? Wo wollen Sie es wegnehmen? Sie können ja alles durchgehen. Frau Wagenlicht hat ein großes Paket vorgelegt, wo man sparen kann, ohne dass jemand übermäßig belastet wird.
Ja? Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Ja, sie sagt zum Beispiel, dass langjährig nicht angepasste Zuzahlungen angehoben werden. Es gab Inflation, alles ist teurer geworden, nur die Zuzahlung ist nie angepasst worden. Das macht sie jetzt, nach einem ganz langen Zeitraum. Sie sagt, dass die Zuwachsraten der Leistungserbringer im Gesundheitswesen niedriger sein müssen, weil unsere Ausgaben im Gesundheitswesen stärker steigen als die Einnahmen. Auch das finde ich ganz normal. Kein anderes Unternehmen kann das. Ja? Wir haben viele Bereiche, die ineffizient sind. Wir haben im Sozialstaat überall einzelne Sachen, die man einsparen kann, wo das wahrscheinlich gar keiner merkt, wenn sie eingespart werden. Und das wäre einfach die Aufgabe, die ich von dieser Regierung erwarte. Und wenn dann Geld noch fehlt, dann kann man ja sagen, wir brauchen noch etwas. Aber so wird es nicht gehen.
Also am Sozialstaat sparen?
Auch am Sozialstaat sparen, natürlich.
Oder vor allem?
Auch. Der deutsche Sozialstaat, Steuer- und Abgaben finanziert, hat inzwischen 1,35 Billionen Euro. Das ist das Ganze, was wir jedes Jahr ausgeben dafür. Da wird es wohl möglich sein, 1, 2, 3% zu sparen. 3% wären 40 Milliarden. Ja? Und da gibt es auch Dinge, die machbar sind, gibt es auch Verwaltungserleichterungen, will hier nicht jedes Detail sagen, aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und das ist die Grundbedingung, bevor man sich wirklich vors Publikum trauen sollte und zu sagen, wir nehmen höhere Schulden auf.
Frau Kempfert, zum Schluss. Wie hart das werden wird, das zu machen, was Herr Zander gerade gesagt hat, da konnte man so in den letzten Wochen einen Eindruck gewinnen, wenn man den Handelnden in der Politik zugehört hat. Jetzt ist es häufig so, dass man das Glück hatte, dass sich die Wirtschaft erholt hatte, weil dann sozusagen der Zyklus der Weltwirtschaft wieder nach oben gegangen ist. Können wir da auch dieses Mal wieder draufsetzen? Also ist das nur ein kleiner Zyklus, in dem wir sind, oder wird es diesmal so nicht gehen können?
Leider wird es diesmal so nicht gehen können, aller Voraussicht nach, weil wir in einer fundamentalen fossilen Energiekrise sind, die Preise massiv nach oben treibt. Es sei denn, wir schaffen es, da die Kosten wirklich runterzubringen und zu investieren in Digitalisierung, Modernisierung und auch die ganzen anderen Reformstaus und Investitionsstaus, Modernisierungsstaus, die wir alle vor uns haben, das zu beheben, dann wird es auch mit der Wirtschaft besser gehen. Noch ein letzter Satz. Im Zuge dieser ganzen globalen Energiekrisen und auch geopolitischen Krisen, in denen wir drin sind, muss es auch immer darum gehen, politische Stabilität zu haben. Und das ist für die Wirtschaft auch ein ganz zentraler Faktor, wenn man sich weltweit anguckt, was da im Moment los ist, wo dann auch Gefahr läuft, wenn man dort investiert, dass das zu Stranded Investments wird, also zu gestrandeten Investitionen, ist Deutschland doch ein sicherer Hafen. Wir haben politische Stabilität, auch wenn es nicht so gut ist, das ist viele hin und her. Aber dennoch würde ich sagen, haben wir hier schon auch positive Wirkungen, die man nicht vergessen sollte.
Der Reformstau, das war aber, glaube ich, auch wieder das entscheidende Wort. Kam in der Anmoderation vor, kam jetzt im Schlusswort vor. Ich danke Ihnen, Frau Kempfert, Herr Zander, für die Diskussion hier im Studio. Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bei Phoenix folgt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns. Tschüss.